Und eine Schlüsselposition hat die Wissenschaft. Wir wissen heute, es gibt, wie soll ich sagen, Gesinnungsjournalisten und es gibt auch Gesinnungswissenschaftler. Die Wissenschaft sucht heute nicht mehr, wie soll ich sagen, wertneutral, was ist, sondern die Wissenschaftler nutzen heute ihre Reputation, um das zu belegen, was sie vorher von vornherein glauben. Das heißt, diese Monopolisierung der Wissenschaft ist die Schlüsselrolle, weil von hier aus die Ideologie aller anderen gesellschaftlichen Systeme gesteuert wird. Alles wird von der Wissenschaft, von der Universität beeinflusst. Die Schule, die Medien, die Wirtschaft, das Recht, die Politik. Für jeden, der der Elite angehören will, ist die Universität die notwendige Durchgangsstation und somit ist die ideologische Konformität sichergestellt. Alle müssen durch dieses Ding durch und das ist total ideologisch ausgerichtet. Und diese, sag mal, nicht fassbaren Leute, die da an der Spitze stehen, diese Eliten werden ganz gezielt gefördert und konditioniert. Da gibt es zum Beispiel ein American Council of Germany. Da wird die nächste Generation von Entscheidungsträgern und Meinungsführern in dessen Young Leaders Programm aufgenommen, um sie in die Lage zu versetzen, ein Netzwerk von Kontakten zu errichten. Also letzten Endes, um sie auf einen ideologischen Grundkonsens einzuschwören. Ich bin mir sicher, dass heute keiner an eine Spitze eines Staates kommt oder in eine verantwortliche Position, der nicht einer von diesen Netzwerken angehört. Und die Strategie dahinter ist, das allererste, Nationalstaaten soll es nicht mehr geben. Angela Merkel, es wird so sein, dass ein friedliches Zusammenleben nur mit einer globalen Ordnung möglich ist. Sind die Nationalstaaten bereit und fähig dazu, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, koste es, was es wolle? Angela Merkel, nicht irgendjemand. Frieden kann es nur im globalen Maßstab geben. Nationale Souveränität war letztlich keine so gute Idee. Im nächsten Jahrhundert werden Nationen, wie wir sie kennen, obsolet sein. Vizeaußenminister der USA, Strobe Talbot. Alle Staaten werden eine einzige globale Autorität anerkennen. Also viel deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr sagen, oder? Die Völker Europas wollen eigentlich keine politische Union. Jedes Mal, wenn es eine Abstimmung gab, haben sie verloren. Also mit einer Übertragung von nationalen Rechten an irgendeinen Moloch da in Brüssel, einer EU-Administration. Und wie kriegt man es trotzdem hin? Unser lieber Herr Schäuble sagt, eine politische Union können wir nur erreichen, wenn wir eine Krise haben. Könnte es sein, dass die Krisen beabsichtigt sind? Ich frage ja nur. Oder wie läuft das praktisch ab? Hans-Werner Sinn, gerade am 14. November in der FAZ, die Parlamente Europas stehen vor fast alternativlosen Entscheidungen. Haben wir ja schon öfter mal gehört, ne? Alternativlos. Und diese Entscheidungen sind schon vor Jahren vom EZB, also Europäische Zentralbankrat, vorbereitet worden. Die Beurteilung der Rettungsmaßnahmen wird nicht von den Parlamenten vorgenommen, sondern von EZB-Rat, einem Gremium, in dem Deutschland nicht mehr Gewicht hat als Malta und in dem es seit Mai 2010 laufend überstimmt wird. Das bestimmt am Ende sozusagen, was in Europa gemacht wird. Und auch nach der gleichen Methode, David Rockefeller sah 1994 schon die Welt am Rande einer globalen Umwälzung. Alles, was nötig ist, wäre eine Krise großen Ausmaßes und die Nationen werden die neue Weltordnung bejahen. Also es spricht viel dafür, dass die künftigen Krisen nicht sozusagen vom Himmel gefallen sind, sondern menschengemacht sind. Es geht letzten Endes also um eine Entkernung der Nationalstaaten, um die Errichtung eines faktisch unabänderlichen globalen Systems aus Rechtsnormen, in denen sich eine Ideologie niederschlägt, die die Auflösung von Völkern und Familien postuliert und praktiziert. Also das Ganze sozusagen, was wir jetzt hier im kleinen nationalen Maßstab haben, dann im globalen Maßstab. Was dem entgegensteht, ist ein starker Mittelstand zum Beispiel. Mittelstand ist eine typisch christliche Einrichtung. Und immerhin Josef Jaffe von der Zeit, also nicht gerade ein gläubiger Christ, er schreibt, Eigentum von Leib und Gut ist das Stoppschild für den Nachbarn, für den Häuptling, den König, den Staat und das Fundament und damit das Fundament aller Freiheit. Hier darfst du nicht rein, das ist meins. Es ist also kein Zufall, dass Mose, der sein Volk in die Freiheit führte, ihm auch das Recht auf Eigentum verschrieb. Also Eigentum ist eine Form von Freiheit, die wir haben. Und wenn man sich mal überlegt, Rousseau wollte das Eigentum abschaffen. Natürlich nur zum Guten der Menschen. Aber er hat mal einen Verfassungsentwurf für Korsika gemacht und da steht dran, kurz, ich möchte, dass das Eigentum des Staates so groß und mächtig und dass der Bürger so klein und schwach wie möglich ist. Dann braucht die Regierung wenig Gewalt und kann die Leute sozusagen mit dem kleinen Finger lenken. Mach die Leute arm und du kannst sie gut führen. Also der Mittelstand ist ein Dorn im Auge sozusagen der Leute. Und wir können sagen, im globalen Rahmen sehen wir eine permanente und systematische Enteignung der Mittelschichten zugunsten großer Finanzoligopole. Der Michel wird ausgenommen. Dazu gibt es natürlich die Möglichkeit der Steuererhöhung oder der kalten Steuererhöhung durch die Progression. Aber es gibt auch eine schleichende Enteignung der Sparer. Man muss nur dafür sorgen, dass die Zinsen wesentlich niedriger sind als die Inflation. Und es gibt auch den direkten Zugriff auf die Guthaben der Sparer. Hat man jetzt mal in Zypern in einem kleinen Staat erprobt. Erst gab es einen Aufschrei, aber dann hat man gesagt, ja nur die Reichen, bitte. Also wer mehr als 100.000 Euro hat. Und ging doch, ne? Wissenschaftler des DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, schlugen vor, die Reichen mit einer 10%igen Zwangsabgabe abzukassieren, um die Euro-Krise bewältigen zu können. Und jetzt, gerade vor kurzem, jetzt brachte der IWF eine allgemeine Schuldensteuer ins Spiel in Höhe von 10% des Vermögens für jeden Haushalt der Eurozone. Es gab sofort einen Aufschrei. Und was macht der IWF? Nein, das war nicht so gemeint, das war nur so eine Idee. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Das heißt, wenn ich die Leute arm gemacht habe, dann müssen sie um ihr Leben und um das nächste, sozusagen das nächste Essen zittern. Und dann habe ich sie im Griff. Und es ist wirklich auch eine gesellschaftliche, existenzielle Verunsicherung. Es gibt, Stefan Grünewald hat ein sehr schönes, tiefenpsychologische Interviews gemacht von 2500 Leuten, um herauszufinden, wie ticken denn die Generationen. Und die heutigen Jugendlichen haben das Gefühl, in einer zerrissenen und brüchigen Welt zu leben. Die Zerrissenheitserfahrungen gründen sich meist auf das familiäre Umfeld. In allen Familien gab es Scheidungen, gab es irgendwelche Geschichten. Ja. Also es war nichts Verlässliches mehr da. Aber auch die Gesellschaft bietet weder eine klare Leitlinie noch eine glaubwürdige Zukunftsperspektive. Arbeitslos mit Hartz IV, das wäre mein absoluter Albtraum. Und da werden die Leute hingefahren. Wenn du nicht in deinem Hamsterrad läufst, kommst du in Hartz IV. Und Masseneinwanderung. Das ist eine Bereicherung, erzählt man uns. Am Ende haben wir einen Vielvölkerstaat. Und alle diese Vielvölkerstaat in Jugoslawien oder sonst wo konnten nur mit Gewalt sozusagen unter der Decke gehalten werden. Das heißt, das hatten die Römer schon praktiziert. Wenn irgendein Stamm nicht so richtig funktionierte, haben sie den deportiert woanders hin. Und dann waren die friedlich. Dann hatten die nämlich mit ihren Nachbarn genug zu tun. Und das ist die Strategie. Du musst die Leute so beschäftigen, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben, politisch zu denken. Und wenn du jetzt sozusagen in einem Vielvölkerstaat lebst, dann gibt es auch keine Demokratie mehr, weil die Politiker vertreten nur noch die Interessen ihrer Ethnien und nicht mehr das Gesamtwohl. Das ist also, gibt keinen Vielvölkerstaat mit der Demokratie. Das heißt, Masseneinwanderung ist eine Strategie zur Verunsicherung der Bevölkerung. Und dann wird die Befriedung durch einen Staat dankbar angenommen. Dann ist man froh, dass es einen starken Mann gibt, sozusagen, der uns wenigstens schützt vor unseren Nachbarn. Und so heißt es zum Beispiel auf der Homepage der Körber-Stiftung, das ist eine der Stiftungen, die das unterstützt. Die Netzwerke zum Beispiel türkischstämmiger Mandatsträger fördert, Herkunft und Religion als ausschließliche Kriterien für das Deutschsein haben ausgedient. Aus einem Europa, was aus homogenen Bevölkerung bestand, wird jetzt systematisch ein Vielvölkerstaat gemacht. Und es hat noch kein Vielvölkerstaat die Leute bereichert. Und wenn man die Menschen wirklich zu Dingen bringen will, die sie normalerweise nicht tun wollen, und zwar auf globalen Maßstab, brauche ich eine globale Bedrohung. Der Glaubensverlust hat die Menschen anfällig gemacht für Urängste, die durch Desinformation und Alarmismus bewusst geschürt werden. Wer diese Urangst beherrscht und sie funktionalisieren kann, verfügt über den zentralen Code der Menschheitsängste, nämlich die Besänftigung der Naturgötter. Hier kommen alte heidnische Geschichten wieder hoch, dass sozusagen wir müssen die Naturgötter besänftigen, damit sie uns sozusagen überleben. Entwurzelte abhängige, manipulierbare Massen können bereit sein, einen neuen globalen Heilsbringer zuzujubeln. Es gab ja schon mal so einen kleinen Ansatz, Al Gore rettet jetzt die Welt vor der Klimakatastrophe. Die kapitalistischen Eliten befördern eine Klimahysterie, sodass eine begeisterte Bevölkerung eine bis ins Kleinste regulierende Technokratie als Sieg grünen Denkens verkauft werden kann. Ja, die Grünen sind ja ganz groß darin, uns genau vorzuschreiben, was wir zu tun, was wir zu lassen haben. Und dann sind die Leute am Ende froh, denn sie retten uns ja vor der Klimakatastrophe. Und das ist nicht irgendjemand, das ist einer der Co-Autoren des Club of Rome, der hat also da mitgeschrieben 1972 und jetzt auch 2012. Ich spreche von einer supranationalen Einrichtung, zum Beispiel diesem IPCC, also dieser Weltklimarat, die die Politik der Nationalstaaten auf bestimmten Feldern, etwa beim Thema Klima, für eine bestimmte Zeit überwacht. Also da soll eine Ökodiktatur sozusagen oben drüber, die aufpasst, dass die Staaten sich auch klimagerecht verhalten. Und wir haben das auch, kennen Sie Herrn Schellenhuber vom Klimainstitut in Potsdam? Er hat eine große Broschüre rausgegeben, und zwar im Auftrag der Bundesregierung, eine große Transformation. Und wenn man ein bisschen weiter schaut, ein Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Das ist ein offizielles Dokument der Bundesregierung, das ist nicht irgendein Spinner. Das heißt, er bezieht sich ausdrücklich auf den Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau. Also mit der Zivilreligion und mit all dem, was es da gibt. Und Jean-Jacques Rousseau ist ja sofort ausgeartet in eine Diktatur. Und diese große Transformation ist hinsichtlich der Eingriffstiefe vergleichbar mit den beiden fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte, nämlich der Erfindung und Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht sowie der industriellen Revolution. Und jetzt kommt die karbonfreie Ära. Und da brauchen wir jetzt einen ganz starken Ökostaat, der das durchsetzen kann.